Liebe Geschwister, liebe Freunde, zu Ostern beginnt man eine Predigt mit einem Witz. Auch ich. Josef von Arimathea, das ist der, der sein teures Nobelgrab dem toten Jesus zur Verfügung stellte. Also zu Josef von Arimathea kam seine Frau und sagte: Sag mal, bist denn du verrückt geworden? Unser teures, tolles Nobelgrab, das für uns bestimmt war, diesen galiläischen Wanderprediger, der gekreuzigt wurde, zur Verfügung zu stellen. Josef von Arimathea: Reg dich nicht auf, ist doch nur übers Wochenende. Ihr Lieben, Millionen Menschen freuen sich heute, jubeln und feiern mit einer unbändigen Freude, weltweit. Es gibt aber auch viele Zweifler, die meisten kommen aus unserem Kulturkreis, in anderen Kulturkreisen hat man weniger ein Problem damit. Und wir wollen für eine Predigt in diesem zweifelnden Kulturkreis kritisch fragen: Was ist eigentlich passiert zu Ostern? Auferstehung, Fake oder Wirklichkeit? Die Historiker, nüchterne Historiker, die finden etwas, sie stellen etwas fest, nämlich: Für die Jünger war die Kreuzigung eine fürchterliche Katastrophe. Man muss sich mal vorstellen, die hatten alles verlassen, aufgegeben und sind diesem galiläischen Wanderprediger nachgefolgt. Ihre Familien, ihre Jobs, ihr erfolgreiches Fischereiunternehmen, die profitable Zollstation, das hatten sie alles verlassen, haben alles auf die eine Karte gesetzt, weil sie glaubten, er sei der verheißene Messias. Und diese Karte hat sich als Lusche erwiesen. Er starb einen Verbrechertod als Aufrührer und Gotteslästerer, einen furchtbaren Tod, schmachvoll, ein von Gott Verfluchter, das dachte man, ein religiöser Hochstapler. Am Kreuz, als er am Kreuz hing, kam kein Engel, der ihn befreite. Er ist qualvoll und in Schande gescheitert. Die Bibel, also das Markus-Evangelium, drückt diese Wirklichkeit, dass die Jünger, also absolut fertig waren, so ganz mit einem ganz lakonischen, nüchternen Satz aus: Da verließen ihn alle. Das beinhaltet ja alles. Da verließen ihn alle. Ja. Und man kann sich vorstellen, von dieser abgrundtiefen Hoffnungslosigkeit der Jünger, die einen falschen Messias auf dem Leim gegangen waren. Ein religiöser Trip, wie wir heute sagen, hat sich als Fiasko herausgestellt. Und sie stehen mit einmal als die elendiglich Verführten da. Können Sie sich vorstellen, wie frustriert die waren? Was für eine absolute Schande und Niederlage. Wie soll es weitergehen? Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich still und leise davonzuschleichen und im Grau der Geschichte zu verschwinden und in die Anonymität unterzutauchen. Das ist das, was Historiker feststellen. Und das Zweite, was sie feststellen: Wenige Tage später tauchen die gleichen Jünger unerschrocken in Jerusalem auf, verkünden das erlebt und sie verkünden das todesmutig, begeistert. Sie bezeugen, er ist auferstanden. Und man muss fragen, was ist denn hier los? Vor 3 Tagen die Jünger niedergeschlagen, orientierungslos, verängstigt, absolut fertig, am Ende. Und 3 Tage oder wenige Tage später die gleichen Jünger, leidenschaftlich überzeugt, selbstbewusst, positiv, zukunftsorientiert. Und sie verkünden, Jesus lebt. Und sie sind bereit, für diese Überzeugung in den Tod zu gehen. Und einige Wochen später gibt es auch tatsächlich den ersten Märtyrer. Was ist denn bloß in dieser vermaledeiten Lücke passiert? Erst absolut frustriert am Ende und dann mit einmal diese begeisterten, leidenschaftlichen, todesmutigen Jünger. Was ist da geschehen? Was hat sie so verwandelt, dass aus frustrierten, resignierten Leute todesmutige, strahlende Männer und Frauen wurden? Was ist passiert in dieser vermaledeiten Lücke? Okay, die Zeugen berichten, dass er auferstanden ist. Aber können wir dem folgen? Die Zeugen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann ein Presbyter namens Ariston, der hat den sogenannten zweiten Markus-Schluss, der gibt es noch, das wir heute gehört haben als Evangelium, das geht ja noch weiter, das ist der sogenannte zweite Markus-Schluss geschrieben. Und dann gab es noch einen, der ist besonders interessant, der war eigentlich kein Anhänger Jesus, sondern ein Gegner, ein Verfolger der Gemeinde Paulus, und er ist einer der wichtigsten Zeugen. Und er berichtet davon, dass er durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen, und er berichtet, gehen wir dann noch, dass mehr als 500 Männer eine Begegnung hatten mit den Auferstandenen. Die Frage ist, wollen wir das glauben? Wie geht's uns? Wie geht's Ihnen damit? Oder wollen wir zweifeln wie Thomas? Was ist in der Lücke geschehen? Und da gibt es eine ganze Reihe von Theorien, ich möchte die mal kurz vortragen, weil die haben auch einen gewissen Unterhaltungswert, sind aber meistens eigentlich dummes Zeug. Der erste Erklärungsversuch ist, Jesus war scheintot. Er hat sich sozusagen in der Kühle des Grabes, ist er zu sich gekommen, hat sich wieder aufgerappelt und hat sich seinen Jüngern gezeigt, ist dann nach Indien gegangen und hat dann als Lehrer, als Guru und hat noch viele Kinder gezeugt. Das ist so eine Theorie, ja. Also die so abwitzig, schon nach der Geißelung war man halbtot. Und man muss sich vorstellen, die Hand und vor allen Dingen die Fußknochen sind völlig zerstört worden durch die Nägel und durch das Hängen. Und dann war auch noch dieser Stich in die Seite, durch die Seite in die Herzkammer, wo dann schon Blut und Wasser getrennt waren. Also das ist die dümmste von allen Theorien. Die zweite, die ist eigentlich auch, die zweite ist noch dazu ein bisschen lustig. Ja? Der zweite Unfug, nämlich, das ist die Leiche geklaut Theorie. Und zwar sagt das, ja, das war also mit der Auferstehung, das war einfach eine Fälschungsaktion der Jünger. Sie wollten den Hohen Rat eins auswischen und sie wollten selber groß herauskommen. Und wie inszeniert man eine Auferstehung? Ja, man lässt die Leiche verschwinden und verkündigt dann im sowieso religiös aufgeladenen Jerusalem, er sei auferstanden. Ein paar werden sich vielleicht finden, die das glauben. Ne? Diese Theorie, die hat nur einen Haken, nämlich die offensichtliche Todesbereitschaft der Jünger. Ja. Sie waren bereit, lieber in den Tod zu gehen, als die Auferstehung von Jesus zu leugnen. Und es macht einfach keinen Sinn, todesmutig zu bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, während zu Hause im Keller die Leiche Jesu vermodert. Es macht keinen Sinn, erst eine Leiche zu klauen und dann für die Überzeugung zu sterben, dass er auferstanden ist. Sondern man sagt dann, also spätestens wenn es um Tod und Leben geht, dann sagt man, okay, mir ist der Preis zu heute hoch, Leute, grabt mal bei mir im Keller, wir haben ihn beiseite geschafft, sorry, die Auferstehung war eine Erfindung von uns. Es ergibt einfach keinen Sinn. Denn die Jünger waren leidenschaftlich überzeugt, er lebt. Und die meisten der Jünger, also 10 von ihnen, starben einen Märtyrertod. Sie wurden hingerichtet, die meisten von ihnen gekreuzigt. Nur ein einziger von den Jüngern starb eines natürlichen Todes. Also, ja, auf die Jünger als Nachfolger des Auferstandenen folgte ein hartes Leben. Entbehrungen, Demütigung, Schläge, Gefängnis, schrecklicher Tod. Das ist das, was auf sie wartet. Das nehme ich doch nicht in Kauf für eine Lüge. Das heißt, der Glaube der Jünger an die Auferstehung Jesu war echt unerschütterlich, dynamisch und todesmutig. Also, die Räuberpistole mit dem Leichenklau, die können wir auch vergessen. Dann gibt es noch eine dritte Theorie, die ist ein bisschen schlau, die ist auch nicht ganz dumm, stimmt aber auch nicht. Und zwar ist das die sogenannte Visionshypothese. Die Visionshypothese besagt, ich fasse sie mal kurz zusammen, die Jünger standen so sehr unter dem Eindruck Jesu, es war ja eine faszinierende Person, dass sie sich mit dem Tod Jesu nicht abfinden konnten. Sie sagten, also so jemand wie Jesus kann nicht tot sein. So wie heute Leute sagen, Elvis Presley kann nicht tot sein. So jemand wie Elvis, der muss leben. Ja? So ging es auch den Jüngern. Und schließlich generierten ihre Gehirne fromme Halluzinationen. Die haben sich also da hineingesteigert, dass Jesus auferstanden ist. Und jetzt muss man aber mal ganz nüchtern fragen, in welcher psychischen Verfassung waren die Jünger? Waren sie in der Verfassung, so etwas Hoffnungsvolles sich einzubilden, so eine Vision zu generieren? Denn sie hatten sich damit abgefunden, dass Jesus gescheitert ist. Sie schmissen Glauben und Dienst hin und verdrückten sich. Da war kein Glaube, der aus frustrierten, depressiven Leuten Männer macht, die strahlend vor Zuversicht und todesmutig die Auferstehung bezeugen. Und als die Frauen vom leeren Grab berichten, dann sagten sie nicht, oh geil, das haben wir doch vermutet, das haben wir doch gedacht, sondern sie hielten das, was die Frauen sagten, der Herr ist auferstanden, für makabres Geschwätz. Also da war kein Glaube. Diese Theorie, die sogenannte Visionshypothese, können wir auch vergessen. So, was bleibt? Wir müssen da mal wieder mal, also uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen mal zurückgehen in dem, was die Quellen eigentlich beschreiben. Nun, wäre toll, wenn wir einen ganzen Tag hätten und ich ein neutestamentliches Seminar halten könnte, wo ich kritisch die Texte auseinandernehme. Aber ein Text, der wichtigste Text, für mich der faszinierendste Text im ganzen Neuen Testament, den schauen wir uns kurz an und den haben wir in der Epistel gehört. Und zwar gibt es einen alten Bericht, ja, und zwar aus 1. Korinther 15, Vers 3. Und da heißt es, Paulus schreibt es, der ja früher ein Verfolger der Gemeinde war, ja, ich habe als erstes weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und wenn man Altgriechisch kann, da steht ein Wort, Paradidomie, das bedeutet die Weitergabe einer heiligen Tradition. Und man sieht es auch an diesem Text, der ist hymnisch gestaltet. Wir haben es hier mit dem, was jetzt kommt, mit dem ältesten Glaubensbekenntnis zu tun. Und Paulus hat es bereits empfangen, also er schreibt es ja auch, ja. Didomien meint die Weitergabe einer heiligen Tradition. Und das war das früheste Bekenntnis der Christenheit und ist wahrscheinlich schon drei Jahre nach der Auferstehung Jesu das Bekenntnis der Urgemeinde gewesen. Und er hat es natürlich bei seiner Taufunterweisung, als er sich bekehrt hatte, der Paulus, war es dieser Text, den er bekommen hatte. Und wir schauen jetzt, der Korintherbrief ist aus dem Jahre 50, das waren ungefähr 28 Jahre davor, dass Paulus diesen Text bekommen hatte, das Glaubensbekenntnis. Und da schauen wir mal rein, das ist echt, also ist eigentlich ein Text, den müsste man auf Knien lesen. Ja, und da heißt es dann, ja, dass ich als erstes empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, also nach der Bibel, nach der Heiligen Schrift meint das, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Hebräisch und bedeutet Petrus, also Fels, und danach von den Zwölfen und danach von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Also der hat einen Text geschrieben und sagt den Leute, ja, 500, also 1000 Leute, weil damals hat man nur die Frauen als Zeugen, nur die Männer als Zeugen benannt, patriarchalische Gesellschaft haben wir Gott sei Dank überwunden, ja, weil sie waren nur als Zeugen zugelassen. Also es waren 1000 Leute, waren da auch noch 500 Frauen dabei. Die haben das und sagt, die könnt ihr fragen. Und nach dem damaligen Kommunikationssystem im Römischen Reich, ja, konnte man die auch, die waren, viele waren in Jerusalem, die waren auch über die Gemeinden verteilt, konnte man also fragen, ist das älteste Bekenntnis. Ja, so, ja, und, ja, noch etwas fällt auf im Evangelium. Die ersten, die in den Evangelien von der Auferstehung berichten, sind Frauen. Und die Berichte nennen immer nicht immer die gleichen Frauen, aber das ist uns ganz egal jetzt, nennen Frauen und als Historiker sage ich, wieso nennen die ihn hier Frauen? Frauen waren doch als Zeugen gar nicht zugelassen. Frauen nimmt man nicht als Zeugen. Das bedeutet, wenn die Evangelien gefaked werden, wie man heute sagt, gefälscht werden, dann hätte man nicht Frauen genommen, sondern hätte man Männer genommen. Warum nimmt man hier Frauen? Weil es nun mal Frauen waren. Das ist ein historischer Sachverhalt. Also so argumentieren die Historiker. Es gibt zu diesem Text wirklich noch viel mehr zu sagen. Wir haben leider nur eine Predigt hier. Und ich gehe noch, ich habe noch drei kleine Punkte. Ich hoffe, ich habe Ihre Aufmerksamkeit, noch drei Punkte. Spannend, oder? Also ich finde es spannend. Ja. Drei Punkte. Was bedeutet die Auferstehung eigentlich? Was bedeutet dieser Tag? Ja. Ich fasse noch mal zusammen. Wir haben es also doch mit unserem kritischen Blick herausgefunden. Also irgendwie muss das mit der Auferstehung wirklich so passiert sein. Es gibt keine vernünftige andere Erklärung. Und was bedeutet sie? Drei Punkte. Das Erste, was sie bedeutet, Jesus ist tatsächlich der verheißene Messias. Ostern heißt, Gott hat ihn bestätigt als Messias. Er war kein Hochstapler, kein Lästerer, sondern seine Taten waren Gottestaten. Wenn er Sünde vergab, wenn er Kranke heilte, wenn er Toten auferweckte, da war der Schöpfergott höchstpersönlich am Werk. Ja? Das bedeutet, Gott ist zu uns gekommen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ich liebe euch und ich will euch für immer bei mir haben. Das ist der Grund für das ewige Leben. Das Zweite, er bringt uns Gott. Das ist so schön ausgedrückt, dass der Vorhang zerriss zur Sterbestunde, also als Jesus starb. Der Vorhang, das ist der Vorhang, das war so ein dicker, schwerer Teppich und der verbarg das Allerheiligste im Jerusalemer Tempel, an die Gegenwart Gottes glaubte. Und der zerriss in dem Moment. Wie so ein dicker Teppich zerriss nicht einfach. Ich stelle mir das so vor, dass da ein großer Engel mit dem Schwert und der hat den Vorhang in dem Moment des Todes durchgeschnitten. Ja. Also es bedeutet, er bringt uns Gott. Der Zugang zum Herzen Gottes ist frei. Gott liebt uns und er hört unsere Gebete, wir können zu ihm kommen. Er rettet uns aus Sinnlosigkeit und Verzweiflung. Und drittens und letztens heißt Ostern, dass Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt leben. Ostern bedeutet tatsächlich, dass es ewiges Leben gibt. Dass Jesus ein Leben ohne Verfallsdatum gebracht hat. Oft packt uns die Verzweiflung über die Macht des Todes. An diesem Tag, wenn wir verstanden haben, was heute passiert, am Ostertag, dann können wir wissen, ja, so, es ist wahr, was in der Bibel steht, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus lebt. Er ist nur ein Gebet weit entfernt von dir und von mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.